Ich habe euch hier in meiner ersten Folge gleich mal quasi ein Fass ohne Boden mitgebracht.
Ja, bloß was macht denn mediterrane Kost aus?
Mit einem guten Steak.
Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
Ein kleiner Funfact, den ich vom Wochenende mitgenommen habe.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge und wir beginnen wieder nach der Sommerpause mit unserem üblichen Cardio-Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling und ich bin Oberarzt an der Uni in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie natürlich wie immer Xenia Stach von der Uni in Mannheim.
Hallihallo.
Javid Hashemi, er ist an der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
Und natürlich ganz neu ein niedergelassener Kardiologe, Jens von Beckerath. Er ist an einem großen MVZ in Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Folge bei uns.
Moin, moin.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus dem Bereich der Kardiologie vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit werden wir direkt einsteigen und Javid hat was zum Thema Niere und Aminosäuren vorbereitet.
Genau, ich darf ein im New England Journal of Medicine vor wenigen Wochen publiziertes Paper einer italienischen Arbeitsgruppe um Giovanni Landoni vorstellen. Die Kolleginnen haben sich im Rahmen einer randomisierten Studie angeschaut, ob die Gabe von Aminosäuren akute Niereninsuffizienz verhindern kann. Und das im Kontext herzchirurgischer Eingriffe. Zum Hintergrund, akute Niereninsuffizienz ist eine ernsthafte und häufige Komplikation bei herzchirurgischen Eingriffen. Eine verminderte Nierendurchblutung ist ein Schlüsselfaktor bei der Entstehung dieses akuten Nierenversagens. Bei Herzpatienten, vor allem bei herzchirurgischen Patienten, auch nach Bypass-OPs, ist ein akutes Nierenversagen eine häufige Komplikation. Auch eine leichte Reduktion dieser Zahlen wäre entsprechend ein Erfolg. Während herzchirurgischer Eingriffe ist die Nierendurchblutung dramatisch reduziert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir die Niere trotzdem vor den Schäden schützen? Wir wissen, dass Nierengefäße nach Hochproteinkost dilatieren und damit sowohl die Nierendurchblutung als auch die Filtration, die EGFR, erhöhen. Kann man die Niere also schützen, ohne dass wir unseren Patienten vorab 5 Steaks geben? Intravenöse Aminosäuren erhöhen die Nierendurchblutung und fördern die Rekrutierung dieser renalen Funktionsreserven. Die Wirksamkeit von Aminosäuren zur Reduktion von akutem Nierenversagen nach Herzoperation war bisher unklar und sollte halt hier adressiert werden. In einer multinationalen, hauptsächlich allerdings in Italien durchgeführten, doppelblinden Studie wurden erwachsene Patienten, die sich eine Herzoperation mit Bypass unterziehen mussten, randomisiert entweder eine Ringerlösung gegeben oder eine ausgewogene Mischung von Aminosäuren. Die Dosis betrug 2 Gramm pro Kilogramm Idealgewicht pro Tag. Und die Behandlung wurde im OP begonnen und bis zu 3 Tage später auf der Intensivstation fortgeführt. Primäres Ziel, also primäres Outcome, war das Auftreten von akutem Nierenversagen, definiert nach den Cardio-Kreatinin-Kriterien. Und sekundäre Endpunkte waren unter anderem die Schwere des akuten Nierenversagens, die Nutzung und Dauer von Nierenersatzverfahren sowie die 30-Tages-Gesamtmortalität. Nur mal kurz zur Erinnerung, die Cardio-Kriterien für akutes Nierenversagen, ja, ich weiß nicht, ob die alle präsent haben. Das Stadium 1 ist die Erhöhung des Serumkreatinins um 0,3 Milligramm pro Deziliter innerhalb von 48 Stunden oder eine Erhöhung auf das 1,5-fache des Ausgangswerts innerhalb von 7 Tagen oder halt ein stärkerer Kreatininanstieg als das, ja, Stadium 2 und Stadium 3. Nun, was hat sich gezeigt? Insgesamt wurden 3.500 Patienten eingeschlossen in 22 Zentren, primär in Italien. 1.759 haben die Aminosäuren bekommen, 1.752 das Placebo. Und die Patienten waren recht repräsentativ für das Patientenklientel, das wir alle kennen. Also im Grunde ältere Patientinnen, im Schnitt 66, 67 Jahre alt, eher Männer mit den üblichen kardiovaskulären Begleiterkrankungen und Medikamenten. Es muss sagen, hier nur aufgeführt werden, dass 98% der Patientinnen weiße waren. Ja, sagen, wenn wir sagen, uns Race angucken, natürlich auch implizit, weil die Patientinnen in Italien inkludiert wurden primär. Die Patienten wurden von 2019 bis 2024 eingeschlossen, im Zeitraum von 5 Jahren. Beide Gruppen haben im Schnitt 1260 Milliliter Flüssigkeit erhalten. Die Aminosäuregruppe hat im Schnitt 126 Gramm Protein erhalten, also das Äquivalent von 2 Steaks. Ja, und das akute Nierenversagen trat bei 27% in der Aminosäuregruppe auf und bei 32% in der Placebo-Gruppe. Oder, was es auch bedeutet, hochsignifikanter Nachweis einer 15-prozentigen relativen Risikoreduktion zwischen den beiden Armen. Wenn wir uns nur angucken, diese schwerste Gruppe der akuten Nierenversagens, Stufe 3, da sehen wir 1,6% bei der Aminosäuregruppe und 3% in der Placebo-Gruppe. Die Notwendigkeit eines Nierenersatzverfahrens bestand bei 24 Patienten, also 1,4% in der Aminosäuregruppe und 2% in der Placebo-Gruppe. Das ist numerische Besserung, allerdings ohne statistische Bedeutung. Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der anderen sekundären Endpunkte oder unerwünschten Ereignisse. Sicherheitsaspekte und Nebenwirkungen gab es keine unter Aminosäuregabe. Ja, berücksichtigen muss man hier bei den Ergebnissen, dass Patienten an der Dialyse und auch schon stark eingeschränkte Nierenfunktionen nicht eingeschlossen wurden. Nun, was heißt das für uns? Die Infusion von Aminosäuren reduziert das Auftreten von akuten Nierenversagen bei erwachsenen Patienten, die sich einer Herzoperation unterziehen mussten. Diese Ergebnisse könnten weitreichende, also klinische und epidemiologische Bedeutung haben, da sie auf einfache und effektive Maßnahmen zur Prävention von akuten Nierenversagen bei diesen Eingriffen hinweisen. Also auf einen Blick, Patienten kriegen das häufig, akutes Nierenversagen nach herzchirurgischen Eingriffen. Wir schaffen es, die Nierendurchblutung zu verbessern mit der Proteingabe. Wir sehen, dass diese Proteingabe zu einer Besserung der Nierenfunktion führt. Wir sehen eine deutliche Reduktion des akuten Nierenversagens hier, eine Lambda-Niedertreat von 20. Und bei der Vermeidung von Nierenersatzverfahren ist der Effekt nicht so stark. Also numerisch gibt es eine Lambda-Niedertreat von 200. Allerdings zeigt sich dann diese deutliche Besserung hier schon so eindeutig, dass im Grunde die Proteingabe bei herzchirurgischen Eingriffen, bei Bypass, eigentlich jetzt damit schon zum Standard gehören sollte. Und ich denke, wir sollten in der Kardiologie darüber nachdenken, dass wir bei Herzinsuffizienz, bei Schockpatienten und anderen gefährdeten Populationen auch darüber nachdenken sollten, diese Aminosäuregabe mit zu implementieren in unseren klinischen Algorithmus.
Danke dir. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen darüber reden. Was waren denn das für Patienten? Hatten die alle eine Bypass-Operation? Waren da Klappenpatienten dabei? Was waren das für Patienten?
Also die Patienten, die eingeschlossen wurden, waren Patienten, die eine Herz-OP mit Bypass hatten.
Das heißt letztendlich, aber kannst du was zur prozentualen Verteilung sagen? Was hatten die für Operationen? Oder war der Effekt egal, welche Operation da quasi gemacht wurde?
Dadurch, dass die Patienten alle sagen, eine Bypass-Operation mindestens hatten, mit oder ohne Klappen-OP, Begleit-OP, ist das sagen, das, was alle gemein haben, eine weitere Subspezifizierung auf die OP-Verfahren. Das sind hier nicht aufgeführt.
Also sprich, ob Off-Pump oder nicht, ne? Ich meine, das ist ja schon entscheidend. Aber das sicherlich ja wahrscheinlich nicht, oder?
Genau.
Die müssen ja rausgewählt. Ich meine, es geht ja um die Herz-Lungen-Maschine letzten Endes, was die Perfusion anbetrifft. Weil, ich meine, da müssen ja alle Off-Pump ausgeschlossen worden sein, oder?
Ja, ich habe das auch so verstanden. Einschlusskriterium für diese Studie war tatsächlich die Notwendigkeit eines zumindest passagieren Herz-Lungen-Bypasses für eben diese Hypoperfusion.
Ja, genau. Es geht um einen Bypass im Sinne von Off-Pump oder nicht Off-Pump und nicht um eine Bypass-Operation. Da müssen wir vielleicht mal die Terminologie klarkriegen, ne?
Ja,
absolut. Genau. Mhm. Also
waren alle an der Herz-Lungen-Maschine, Stefan? Das ist ja
ganz
das Entscheidende.
Genau. Meinte ich.
Ja.
Aber es war quasi egal, was für eine OP gemacht wurde.
Also ja, wobei alle von denen, alle wie gesagt, eine Revaskularisation bekommen haben. Ja, mhm. Plus oder minus einer Klappen-OP. Ja, es gab keine Patienten in dieser Studie, die nur Klappeneingriffe ohne Corona-Revaskularisation drin waren.
Also ehrlich gesagt, mich erinnert die Studie so ein bisschen an die Anfangszeit. Ich habe 2001 Examen gemacht und da war es gerade total hip, dem Patienten ACC zu infundieren von einer Katheterintervention beziehungsweise vor jedem Herzkatheter. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das geht in Wellen. Also wir infundieren immer wieder mal ein bisschen was Neues. Jetzt sind gerade die Aminosäuren hip. Oder wie siehst du das? Glaubst du, das wird jetzt wirklich etwas verändern?
Naja, also ich glaube, wir sehen einen nachvollziehbaren guten Effekt im primären Endpunkt. Die Safety ist gut. Also es gibt nichts, was dagegen spricht an der Stelle, bis auf den Kostenfaktor, den man ja sagen immer berücksichtigen muss. Und ich glaube, das wäre für mich eine Indikation, das eigentlich in den klinischen Alltag zu implementieren.
Und vor allem, Stefan, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also ich kenne ja auch noch, als ich in der Kardiologie angefangen habe, diese schönen Infusionen, wo die ganze Station entsprechend gerochen hat, ne, mit dem ACC. Aber ich meine, da reden wir ja von, sagen wir mal, intraarteriellen Kontrastmittelgaben versus jetzt ein hämodynamisches, sage ich mal, Eingreifen, was die Perfusion der Nierchen anbetrifft. Von daher finde ich tatsächlich, und ich fand das, was Javid gesagt hat, sicherlich sehr sinnvoll, dass Chirurgen, aber auch wir Kardiologen, Intensivmediziner, wirklich im Rahmen einer Minderperfusion der Nieren, wenn die zu erwarten ist, über so eine Infusion nachdenken sollten.
Na gut, da kann man sich ja fragen, ob man den Patienten das tatsächlich auch vor einem Herzkatheter geben möchte, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Aminosäuren da irgendeinen Schaden anrichten.
Ich glaube nicht, dass es das Kontrastmittel ist, was letzten Endes da jetzt von den Aminosäuren die Niere schützt. Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach die Vasodilatation der wahrscheinlich verbesserten Perfusion der Nieren, die das Entscheidende dabei eine Rolle spielt. Oder Javid, oder wie haben die das? Sind die darauf eingegangen?
Also die Idee dahinter ist ja, sagen, in dem Moment, wo die Nierenperfusion sich unterscheidet, darauf Einfluss zu nehmen. Der Herzkatheter hatte sagen, im Grunde ja auf die Nierenperfusion ja erstmal sagen, keinen Einfluss. Sagen, die hämodynamische Stabilität gewahrt ist die ganze Zeit. Das ist natürlich, wenn man überlegt, High-Risk-PCI, Impeller und so, natürlich vielleicht nochmal ein anderes Setup. Kann ich jetzt nicht, also das...
Da brauchen wir Studien. Dafür bin ich,
Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber ich glaube, in dem Kontext der Routine PCI ist auch das Auftreten von akutem Nierenversagen ja glücklicherweise auch nicht mehr so häufig, wie das früher der Fall war. Auch mit dem besseren, also mit der verbesserten Kathetertechnik ja auch. Und ich glaube allerdings in so Kontexten, wo das Auftreten halt noch häufig ist. Ich denke eher an den Kontext, wie ist das bei den Patienten, wo ich im akuten Nieren akute Herzinsuffizienz habe, damit mit begleitend akute Niereninsuffizienz? Wie gehe ich damit um? Und ich mache natürlich einen Unterschied, ob ich ein Vorwärts- oder Rückwärtsversagen habe an der Stelle. Ja, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das Rückwärtsversagen da sehr anders reagiert, was den vasodilatorischen Aspekt angeht, als das Vorwärtsversagen. Was eben Vorwärtsversagen ja am Ende des Tages ja auch heißt, unsere Schockpatienten. Und ja, es wäre vielleicht irgendwie auch interessant, das sich da mal anzugucken. Auf der anderen Seite ist vielleicht das akute Passagiere Level 1, 2 und 3 akute Nierenversagen ohne Nierenersatzverfahren vielleicht auch das geringste Problem eines Patienten mit kardiogenem Schock. Aber
weißt du, wie die Aminosäuren verabreicht haben? Haben die das einfach quasi in eine Ringerlösung injiziert oder?
Die Infusionsflaschen oder Glasflaschen, die von außen im Grunde schon nicht zu unterscheiden waren, in Infusion, ob das jetzt Ringer war oder eine andere Trägerlösung, weiß ich jetzt nicht. Aber es war eigentlich im Grunde von außen nicht ersehen. Das war für mich so die Frage, kann man das erkennen? Ist das eine vielleicht trüb und das andere ist hell, deswegen, ob der Verblindungseffekt funktioniert. Aber es war von außen eigentlich nicht zu sehen und trotzdem wurden sowohl die Laien als auch die Flaschen in Alufolie eingewickelt, mit Label versehen, dass man das nicht hat unterscheiden können.
Na, ich wollte jetzt eher darauf hinaus, ob man quasi kleine Fläschchen oder Ampullen kriegt und die dann quasi in eine vorhandene Infusionsflasche spritzt oder ob man Infusionen an sich kaufen muss.
Also hier war es so, dass diese, also im Rahmen der Medikations, es gab nicht ein vorbereitendes Team, sondern es gab die Aminosäure, wurde sagen vorbereitet in Standard, also in verschiedenen Dosierungen in den Studienzentren vorgelagert.
Ich habe noch zwei Punkte, die mich auch an die ACC-Zeiten erinnern. Und zwar haben die in der Studie scheinbar die enterale und parenterale Proteinzufuhr mit berücksichtigt, was die Verabgabe oder Verabreichung sicherlich nochmal komplizierter gemacht hat. Das könnte so ein praktisch-pragmatisches Problem auf Station darstellen, weil da wieder keiner weiß, wie viel denn da einfach rein soll in den 3 Tagen. Das fand ich relativ aufwendig. Hielt ihr das für notwendig oder hätte man denen nicht einfach 3 Tage Fixdosis geben können?
Ja, also ich glaube, das ist dann, also ich würde das schätzen, hätte die größte Wirkung auf den Safety-Aspekt gehabt, wenn das irgendwie anders gelaufen wäre, das nicht einschätzen zu können, wer hat wie viel bekommen. Jetzt, wo man sagt, dass die Safety eigentlich gut ist da, hätte ich damit kein Problem, vielleicht da überzugehen, dass man das sagt, ich gebe das aufs ideale Körpergewicht gerechnet, die Patienten kriegen nach OP ohnehin keine super krass proteinreiche Kost. So, und ich lasse das einfach sagen, das, was die parenteral, was die enteral dazu bekommen, lasse ich raus, so, also berücksichtige ich nicht in der Berechnung so. Das wäre, glaube ich, jetzt mein pragmatischer Aspekt da drin, aber ich bin auch kein Ernährungsmediziner.
Ich glaube, das ist, ich finde es durchaus spannend. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ja, ich finde es durchaus spannend. Aber ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird und ob wir langfristig da noch mehr von sehen werden. Aber ich denke, wir machen mal weiter.
Stefan, das wäre doch mal so ein Testosteron- und Aminosäure-Kombinationspräparat. Das wäre was, was mich auf deine Aufmerksamkeit irgendwie auch erregt.
Naja, gut, wir haben mal orale Aminosäuren verabreicht, um damit Muskelabbau zu verhindern, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Da muss man einfach mal gucken, was man mit Aminosäuren tatsächlich erreichen kann. Und wenn man eine Nierenfunktion erhalten kann, ich bin interessiert.
Gut.
Aber ich denke trotzdem, wir machen weiter. Und da hat Jens was vorbereitet. Und zwar zum Thema einer pflanzenbasierten Fleischalternativen und wie man die bewerten kann. Jens, wir sind gespannt.
Ja, dann versuche ich doch mal mein Glück. Nachdem wir gerade schon was über Aminosäuren gehört haben, würde ich einfach mal ein paar andere Nahrungsmittelbestandteile mit ins Rennen bringen. Ich habe euch hier in meiner ersten Folge gleich mal quasi ein Fass ohne Boden mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Ernährung und kardiovaskuläre Risikofaktoren, wie du schon gesagt hast. Unter dem, wie ich finde, ganz passenden Titel Tierisches versus pflanzliches Fleisch, eine herzhafte Debatte, ist Anfang des Jahres im Canadian Journal of Cardiology ein systemischer Review von einem Matthew Nagra erschienen, der versucht hat, die Frage zu beantworten, wie sich der Ersatz von Fleisch durch sogenannte Plant-Based Meat Alternatives, kurz PBMAs, auf das kardiovaskuläre Risikoprofil auswirkt. Das scheint wohl in Kanada besonders interessant zu sein, weil dort immer mehr Menschen zu einer pflanzlichen Alternative greifen. Diese Produkte im Einzelnen aber aufgrund ihres Status als stark verarbeitetes Nahrungsmittel und ihrem generell verhältnismäßig hohen Kochsalzgehalt kardiologisch durchaus auch kritisch zu betrachten sind. Als quasi Vorspeise geht es in dem ersten Teil des Artikels zunächst mal darum, den Begriff PBMA ein bisschen genauer zu definieren, was tatsächlich einfacher klingt als es ist, denn die Nährstoffzusammensetzung von den PBMAs ist wahnsinnig heterogen. Dazu wurden erstmal viele kleinere produktspezifische Nährstoffanalysen aus der ganzen Welt zusammengetragen, unter anderem aus den USA, aus Brasilien, Australien, Kanada und auch einige aus Europa. PBMAs von diversen Herstellern enthalten demnach primär pflanzliche Proteinquellen, wie zum Beispiel Soja, Erbsen, vitales Weizengluten oder auch Mykoprotein, und können trotz vergleichbarem Energiegehalt vollkommen unterschiedliche Zusammensetzungen hinsichtlich Protein, Fett und Kohlenhydratanteil haben. Egal auf welcher Basis die verschiedenen PBAs letztlich kreiert wurden, grundsätzlich enthalten sie aber alle, und jetzt aufgepasst, wird zum ersten Mal interessant, kein Cholesterin, deutlich weniger gesättigte und dafür mehr ungesättigte Fettsäuren, mehr Ballaststoffe und wie schon erwähnt halt auch mehr Kochsalz als ihre tierischen Counterparts. In einem zweiten Teil des Artikels, quasi dem Hauptgang, werden dann Ergebnisse von 6 randomisierten und kontrollierten Studien zusammengefasst, auf die ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht im Detail eingehen kann. Das machen wir vielleicht in der Diskussion nachher. Während in diesen einzelnen Studien, die übrigens zwischen 1990 und 2023 liefen, meistens vordefinierte PBMAs einzeln oder in Kombination hauptsächlich gegen rote oder weiße Fleischprodukte antraten, wird spätestens aus der Übersichtsperspektive des Reviews ziemlich klar, dass man hier sprichwörtlich Äpfel und Birnen vergleicht. Die Patientenzahlen waren, wie man sich vorstellen kann, generell klein und lagen zwischen 17 und maximal 155 Probanden. Die kürzeste Studie lief sogar nur über 3 Wochen, die längste immerhin über ein halbes Jahr, aufgeteilt in 3 ähnliche Diätphasen. Risikorelevante Zielgrößen aller Studien waren das Gesamt-, das HDL- und das LDL-Cholesterin, die Triglyceride, ApoB und ApoA1, Blutzuckerwerte, Blutdruckwerte, Gewicht und Bauchumfang. Der Großteil beobachteten Effekte auf die eben genannten Risikofaktoren war zwar nicht signifikant, aber, jetzt wird's nochmal spannend, überall da, wo es signifikante Unterschiede gab, und das gilt insbesondere für Gesamt-LDL, Cholesterin und sowie ApoB, waren sie konkordant und als potenziell positiv zu interpretieren und in nicht einem einzigen Fall als negativ. Auch in Bezug auf den Blutdruck gab es nicht mal einen Trend Richtung Hypertonus. Wie sich diese Effekte auf kardiovaskuläre Risikofaktoren, aber auf das tatsächliche kardiovaskuläre Risiko auswirken, bleibt natürlich wie so häufig offen. Langzeitstudien zum tatsächlichen erlebten kardiovaskulären Risiko fehlen vorerst auch auf diesem Gebiet. Aber mittlerweile gibt es wohl mehrere Meta-Analysen, die zumindest darauf hinweisen, dass der Ersatz schon von relativ geringen Mengen tierischer Proteine durch pflanzliche Alternativen zu einer Verbesserung klassischer kardiovaskulärer Risikofaktoren führen kann. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass der Verzehr von verarbeitetem und oder insbesondere rotem Fleisch mittlerweile relativ klar mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert ist. Und bevor ihr mich jetzt gleich zerreißt in der Luft wie Zuckerwatte, nenne ich lieber freiwillig noch ein paar Limitationen dieser Studie. Erstens sind es natürlich die relativ wie so häufig insgesamt sehr begrenzte Literatur, die es zu diesem Nischenthema gibt. Zweitens offensichtlich die niedrigen Patientenzahlen und die zum Teil nur sehr kurzen Follow-up-Zeiträume. Und drittens, das gilt aber auch für alle Nahrungsmittelinterventionsstudien generell, das sehr heterogen definierte Verum, so wie zum Beispiel oder zum Teil das noch schwieriger definierte Placebo. Das ist immer auch ein bisschen die Frage, was ersetzt man durch was und was isst man anstelle von was? Stefan Lokowski nennt es das Pommes statt Bratwurst-Prinzip. Und letztens noch, die Zusätze bei der Zubereitung oder dem Verzehr von diesen PBMAs bleiben meistens völlig unberücksichtigt. Und es ist irgendwie auch logisch, das gesündeste Produkt nützt dir nichts, wenn es mir viel Butter und Salz in die Pfanne haust und dir dann reichlich Ketchup und Mayo gönnst. Wenn man aber berücksichtigt, dass scheinbar bereits die Verwendung dieser eben genannten untersuchten, mittlerweile älteren, wie gesagt 33 Jahre alt die erste Studie, schon nach geringer Zeit signifikante Verbesserungen des kardiovaskulären Risikoprofils inklusive LDL-Cholesterin beschrieben wurden, gibt es auf Ebene der Nährstoffkomposition bei möglicherweise zukünftigen PBAs noch viel Platz nach oben. Man könnte zum Beispiel das Fettsäureprofil optimieren und noch mehr gesättigte Fettsäuren durch ungesättigte Fettsäuren ersetzen. Man könnte das Kochsalzproblem anderweitig lösen und sich gegebenenfalls mal auf eine möglicherweise beste Proteinquelle der zuvor genannten einigen. Der höhere Kochsalzgehalt dieser Produkte und der grundsätzlich hohe Verarbeitungsgrad scheinen in den vorliegenden und untersuchten, zusammengefassten Studien jedenfalls keinen einzigen nachteiligen Effekt zu haben.
Super, vielen Dank. Also zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass wir davon ausgehen, dass diese Fleischersatzprodukte mehr Ballaststoffe, weniger gesättigte Fettsäuren und Cholesterin haben als Fleisch und dass die Sorge ist, dass sehr viel Natrium drin ist und Inhaltsstoffe, die wir nicht so genau kennen.
So kann man das sagen. Kein Cholesterin aber tatsächlich. Ich habe zwar leider in dem Artikel nicht zu Phytosterin gefunden, aber tatsächlich nicht nur weniger, sondern keinen.
Jens, das ist so bist du selber Vegetarier?
Nein, ich hatte also auch mit dem Thema tatsächlich bis zur Lektüre nichts zu tun.
Was mich jetzt interessiert hat, ist, wer ist der erste Autor? Weil Matthew Nagra, da steht hinter seinem Namen nicht MD, sondern ND. Es hat mich ja irgendwie stark interessiert, was das wohl bedeuten mag. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das ist ein Doctor of Naturopathic Medicine, die man in British Columbia machen kann. Und jetzt frage ich mich, was wäre dabei rausgekommen, wenn man kann an der University of Alberta nämlich Fleischwissenschaft studieren. Und jetzt würde mich mal interessieren, was kommt denn dabei raus, wenn jemand Fleischwissenschaft studiert hat, so Tierproduktion, Tiermanagement, Verarbeitungstechniken und so Sachen. Was möge denn vielleicht da rausgekommen sein? Und ich frage mich, ob da vielleicht ein bisschen bei seinem ehrlich gesagt auch einzigen PubMed gelisteten Eintrag, dass da vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken war.
Ein kleiner Bias drin, oder? Ich meine, wenn ich, Jens, so wie du ja schon Stefan Lokowski zitiert hast, ja kurz den Nikolai Wonn.
Das stimmt. Das gibt's ja bei Eisen gar nicht, ne? Aber ja, okay, sorry.
Letzten Endes gibt es natürlich in der, also Ernährungs, sagen wir mal, Wissenschaften oder allgemein ist ja ein schwieriges Thema. Und ich meine, wir haben schon 16 RCT-Studien, die uns eigentlich auch was, sagen wir mal, tierische Fettsäuren im Sinne von Herzinfarkt, Schlaganfall, eigentlich können wir nicht ganz klar sagen, dass die ganz eindeutig damit im Sinne von kardiovaskulären Ereignissen assoziiert sind. Also das ist so nicht ganz einfach über einen, sagen wir mal, Kamm zu scheren. Nichtsdestotrotz, finde ich, signalisiert diese Arbeit ein ganz klares Signal, dass wir einfach eine schöne, prospektive, langfristige Studie brauchen, schön randomisiert versus eine ordentlich formulierte Placebo-Gruppe, um dann wirklich sicher zu gehen, was ist denn da jetzt dran?
Naja, ich meine, was schon auffällt bei den Meta-Analysen, also er hat das ja jetzt, ich sag mal, nicht schlecht gemacht, also jetzt handwerklich, sage ich mal, und hat auch eine Reihe von vernünftigen Studien rausgesucht, also auch Meta-Analysen. Und was da ja immer rauskommt, ist, oder sagen wir mal manchmal, dass sich die kardiovaskulären Endpunkte verringern. In dem Editorial dazu wird die Predimed-Studie zitiert. Da wird zusätzlich Olivenöl und Nüsse und das führt dann dazu, dass weniger kardiovaskuläre Ereignisse auftreten. Also ich persönlich glaube schon, dass da ein Signal ist.
Stefan, aber jetzt redest du von mediterraner Kost.
Richtig, das ist mediterrane Kost.
Genau.
Das ist ein bisschen die Frage, ne?
Das ist ja keine Frage. Für mediterrane Kost haben wir Daten. Nicht umsonst steht das auch in jeglichen Leitlinien, Empfehlungen, was, sage ich mal, so die Ernährung bei unseren Hochrisikopatienten anbetrifft.
Das stimmt. Ja. Die Leitlinien sind getragen von evidenzbasierten
Nicht immer, wie du weißt. Aber Fakt ist, was mediterrane Kost anbetrifft, haben wir wirklich halbwegs gute Daten.
Ja, bloß, was macht denn mediterrane Kost aus? Sind das die Ballaststoffe? Ist das die Proteinzusammensetzung? Was ist eigentlich mediterrane Kost?
Das ist, so wie du gesagt hast, die ausgewogene Nüsse, Olivenöl, so wie man das mediterran tatsächlich kennt. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach den Einzelbestandteilen, weil das ist nicht einfach.
Ja, oder ist es das Problem der hochverarbeiteten Lebensmittel? Also, dass die Leute zu viel Schokoriegel futtern oder, weiß ich nicht, Tiefkühlpizza oder ich verstehe noch nicht so 100%, wo eigentlich das Problem liegt, wenn dieser Fleischersatz mit mehr Ballaststoffen, mehr Sojaprotein meinetwegen. Ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass das einen ernährungsphysiologischen Vorteil bringt, aber so richtig greifen kann ich den einfach noch nicht.
Also ich glaube nicht, dass es jetzt so grottenschlecht ist im Vergleich jetzt zu dem, wie du gesagt hast, Schokoriegel und sagen wir mal der Pizza. Also das ist das, da vergleichen wir jetzt wirklich Äpfel mit Birnen. Hm. Ja. Aber was denn letzten Endes so die perfekte oder die gute, optimale Zusammensetzung an Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren und, das muss man aus meiner Sicht wirklich mal in einer wunderschönen, langfristigen, prospektiven Studie. Und nicht, ich meine, das sind ja jetzt Meta-Analysen, wird, so wie Jens das ja auch gesagt hat, mit kurzen Verläufen. Na, wenig.
Ja, wenigen Patienten.
Genau, ja, schwierig. Die Arbeit ist gut gemacht. Die ist insofern gut gemacht, dass sie ganz klar sagt, es wert, sich darüber Gedanken zu machen, prospektive Studien aufzulegen, um da eventuell das ein oder andere, was sage ich mal so, da draußen kursiert, dann wirklich aus der Welt endlich mal wegzuschaffen oder auch zu bestätigen.
Also ich muss noch sagen, ich habe die Studie ausgewählt, nicht um jetzt irgendjemand zu überzeugen, dass man in der Ernährungsberatung diesen tollen Begriff der PBMA verwenden muss. Ich glaube, man kommt auch sehr gut ohne aus. Man kann auch ohne Fleischalternativen pflanzlich gut leben, wenn man es möchte.
Mit einem guten Steak.
Oder zwei, das ist auch gut für die Niere, wie wir gelernt haben. Ich fand nur den Beweggrund dieser Studie so interessant. Das würde ich mir auch für ein anderes Feld wünschen. Da gibt es scheinbar in Kanada einen Trend und man weiß nicht so recht, ob man den jetzt empfehlen, gutheißen soll, ob man davon abraten soll. Es gab berechtigte Gründe, dass die vielleicht auch schädlich sind. Und ich finde, sowas gehört sich angeschaut und ich würde mir sowas letztendlich auch für die E-Zigarette und die Zigarette wünschen. Das ist ein neuer Trend. Ich weiß meinen Patienten nach wie vor evidenzbasiert nicht, ob ich ihn, also klar rate ich ihn davon ab, sicherlich besser nicht zu rauchen, als E-Zigarette zu rauchen. Aber der Head-to-Head-Vergleich, Zigarette, E-Zigarette, da weiß ich persönlich nichts drüber.
Gut, und wenn wir schon in die Zigarette, E-Zigarette-Gefilde abdriften und bevor es so richtig verrückt wird, möchte ich auf jeden Fall den Podcast zusammenfassen, bevor noch andere Dinge zum Vorschein kommen. Wir haben von Javid heute eine tolle Arbeit mit Aminosäuren bei Patienten, die herzchirurgische Eingriffe bekamen. Und da wurde geguckt, ob sie weniger akutes Nierenversagen aufgezeigt haben. Und auch ja, das haben wir in der Arbeit auch gezeigt bekommen, dass letzten Endes weniger akutes Nierenversagen aufgetreten ist und sicherlich noch einiges uns erwarten wird, sicherlich auf diesem Feld. Von Jens haben wir eine, wie Sie gerade sicherlich mitbekommen haben, heiß diskutiertes Thema, ne? Also pflanzliche Fleischersatz mit mehr ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen, aber auch ein bisschen zu viel Kochsalz, ob das dann letzten Endes die optimale Kostdiät als Nahrungsergänzungsmittel oder auch der pflanzliche Fleischersatz sein wird. Da denke ich, brauchen wir noch ein paar langfristige randomisierten Studien. Und damit darf ich die nächste Folge, die Folge 48, die am 18. September erscheinen wird und vor allem, halten Sie sich fest, mit den ESC-Highlights. Freuen Sie sich darauf und bis dann.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.